In meinem Leben helfen mir Magnete vor allem, dass ich meinen Kühlschrank voller Fotos und Erinnerungen zupflastern kann. Ansonsten sind sie wahrscheinlich überall um uns herum. In den Röhrenfernsehen, da waren sie zum Beispiel elementar und an vielen anderen Stellen, wo man sie vielleicht auch gar nicht vermutet. Das Magnetfeld der Erde, das ist natürlich ganz entscheidend, denn wenn es das nicht geben würde, dann könnten wir gar nicht auf unserem Planeten leben. Über viele Phänomene rund um Magnetismus haben wir heute bereits bei D-Radio Wissen gesprochen und wie immer können Sie alles nochmal auf unserer Seite dradiowissen.de nachhören und nachlesen. Und jetzt geht es aber um den Nutzen von Magneten in der Medizin. Und da sind sie kaum noch wegzudenken. Ich bin jetzt mit dem Festkörperphysiker Professor Hilbert von Löhneisen verbunden. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Unger.
Vielleicht erklären Sie mir als erstes ganz kurz Ihren Fachbereich. Was hat ein Festkörperphysiker mit Medizin zu tun?
Also ich selbst habe natürlich nicht viel mit Medizin zu tun, Gott sei Dank nicht, weil ich nicht so oft zum Arzt gehen muss. Aber der Magnetismus spielt eine große Rolle in der Medizin und ich selbst bin im Spezialgebiet Magnetismus in der Festkörperphysik tätig. Wir untersuchen bestimmte Materialien, fragen uns, wann werden die überhaupt magnetisch oder was unterscheidet ein magnetisches Material von einem unmagnetischen Material. Und deswegen interessieren wir uns natürlich auch für mögliche Anwendungen.
Sprich auch für die Medizin. Also seit den 1980er Jahren wurde die Medizin revolutioniert, als die Magnetresonanztherapie, kurz MRT, auf den Markt kam. Mithilfe der sogenannten Kernspintomographie konnten Untersuchungen durchgeführt werden, wie sie ja vorher überhaupt nicht möglich waren. Denn Weichteile und Gewebe konnten sichtbar gemacht werden, denn das ist mit Röntgenstrahlung ja nicht möglich. Wie kann das ein Magnet herstellen? Also wie funktioniert das?
Also zunächst mal braucht man tatsächlich einen großen Magneten und das sind üblicherweise diese Röhren, in die man dann reingeschoben wird. Das sind ringförmige Magneten, durch die ein Strom geschickt wird und die dann ein Magnetfeld erzeugen. Das Besondere an diesen Magneten wiederum ist, dass sie wie ein Elektromagnet funktionieren, also durch die Erzeugung des Magnetfelds durch einen Strom erzeugt, aber das sind superleitende Magneten, das heißt, die sind besonders stabil und auf die Art und Weise kriegt man dann eben sehr stabile Magnetfelder. Und jetzt wimmelt es sozusagen im Körper von kleinen Magneten. Einmal haben die einzelnen Elektronen ein kleines Magnetchen mit sich herum, aber das ist hier nicht so wichtig. Auch die Atomkerne haben ein winzig kleines Magnetchen um sich herum und dieser Magnet, zum Beispiel im Wasser, ist eben mit den Protonen verknüpft, also mit den Wasserstoffkernen. Und jedes dieser Kerne kann jetzt in einem Magnetfeld ausgerichtet werden. Und jetzt kann man mit einem kleinen Puls diese Ausrichtung stören, also dass es sich nicht mehr parallel stellt, sondern irgendwie abweicht. Und jetzt fragt man danach, wie lange braucht das nach diesem Puls, bis dieses kleine Magnetchen von dem Proton wieder zurückgekommen ist in seine Gleichgewichtslage.
Das heißt, in meinem Körper, also die Wasserstoffatome, die in meinem Körper vorhanden sind, die kommen praktisch aus dem Gleichgewicht und werden sich danach dann, wenn der magnetische Strom aufhört, wieder in die Normalposition ausrichten.
Der Strom fließt die ganze Zeit, das Magnetfeld besteht die ganze Zeit. Was man macht, man schickt einen kleinen Puls in das System und auf die Art und Weise kriegt man dann eben diese kurzzeitige Abweichung von der Auslenkung, die das stationäre große Magnetfeld erzeugt. Und der Witz an der Geschichte ist, dass eben, wie gesagt, Protonen sind überall, zum Beispiel im Wasser oder auch in vielen Kohlenwasserstoffen natürlich und so weiter. Und diese Rückkehr in das Gleichgewicht in dem stationären Magnetfeld, nachdem der Puls wieder abgeschaltet wird, die hängt von der Umgebung ab. Also Wasser zum Beispiel, Wassermoleküle in Wasser verhalten sich anders als Wassermoleküle in Fett und so weiter. Und dieser Unterschied in der Rückkehrwahrscheinlichkeit oder wir sagen Relaxationszeit, dieser Unterschied in der Relaxationszeit, den kann man dann abbilden. Der wird gemessen und der bildet dann den Kontrast in der Magnetresonanztomographie.
Und dadurch bekomme ich dann als Radiologe ein Bild hinterher, was ich dann interpretieren kann und so feststellen kann, wo ist jetzt Gewebe, Knorpel, Bänder, wo sind die beschädigt?
Genau, also was unterscheidet zum Beispiel gesundes vom kranken Gewebe? Und der Fortschritt in der Messmethode ist gerade in den letzten Jahren nochmal unheimlich groß gewesen, weil man normalerweise dauern diese Messungen sehr lange. Aber jetzt kann man das durch geschickte, auch mathematische Behandlung der Daten erreichen, dass man praktisch Bewegungen in Echtzeit aufnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Schaden am Knie hat, man bewegt das Knie, dann würde dann sichtbar werden, wo genau der Schaden gibt. Und das wäre natürlich dann auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Therapie dann entsprechend zu entwickeln, um solche Schäden zu beseitigen.
Können Sie vielleicht generell erstmal sagen, wo wird Magnetismus am häufigsten in der Medizin angewendet und eingesetzt?
Also ich würde sagen, in der Magnetresonanztomographie, das ist ein Milliardengeschäft. Mhm. Das ist wirklich das größte Beispiel. Also die größte Anwendung des Magnetismus, außer, sagen wir mal, so großen Magneten, ist natürlich in den Computerfestplatten. Das ist sozusagen die weltweit größte Anwendung. Mhm. Aber dann kommt schon relativ bald auch die Medizin mit den MRT-Geräten. Es gibt noch eine andere Anwendung, die jetzt auch Richtung eher so Diagnose geht, nicht so sehr in Therapie, und das ist Gehirnforschung. Wir wissen ja, dass im Gehirn Gehirnaktivitäten durch winzige Ströme verursacht werden. Und normalerweise sind diese Ströme so klein, dass man sie überhaupt nicht messen kann. Es sei denn, man macht direkt eine Kontakte, also praktisch invasiv ins Gehirn rein, was natürlich, sagen wir mal, schon unangenehm ist. Man kann aber jetzt diese Ströme in dem Gehirn benutzen, weil sie auch ein winzig kleines Magnetfeld erzeugen. Weil diese Ströme so klein sind, ist das Magnetfeld auch winzig klein. Aber es gibt ganz geschickte Experimente, um also die Ströme, diese Magnetfelder auch außerhalb des Kopfes zu messen. Das sind dann solche Geräte, die auch wiederum mit Supraleitern funktionieren, gekühlt werden müssen und die dann aussehen wie so eine Friseurhaube aus den 50er Jahren. Und auf die Art und Weise kann man zum Beispiel Gehirnaktivität genau lokalisieren.
Und welche Erkenntnisse bringt dann der Einsatz von Magnetismus in der Gehirnforschung?
Ich denke, die Frage ist ja überhaupt, in welchem Bereich des Gehirns werden bestimmte Aktivitäten angereicht, wo liegt zum Beispiel das Sprachzentrum, was passiert, wenn ich bestimmte, sagen wir mal, optische Reflexe, wenn man einem bestimmten optischen Reflex ausgesetzt ist und viele dieser Dinge, das geht eigentlich Hand in Hand, die Gehirnforschung, auch zum Beispiel, wie äußern sich Emotionen. Es gibt ja sehr viele Bereiche, wo jetzt die Gehirnforschung auch direkt in Anwendungen hineingeht, in dem Sinne, dass man zum Beispiel versucht, die Dinge, die mit dem Menschen, also praktisch passieren, irgendwie auch dingfest zu machen, was da im Gehirn wirklich passiert.
Vielleicht noch einen dritten Bereich, der noch in den Kinderschuhen steckt. Es gibt ja auch die ersten Versuche, dass man Medizin ja eigentlich magnetisch auflädt und dann versucht von außen, praktisch an der Körperoberfläche, an der Haut, dann diese Medizin mit Hilfe eines Magneten an genau die Stelle zu lokalisieren, wo eventuell ein Tumor oder eine andere Krankheitsherd wahrscheinlich dort zu finden ist. Gibt es da wirklich schon konkrete Dinge, über die man sprechen kann?
Ja, die gibt es auch. Und zwar geht es in zwei Richtungen. Einerseits kann man natürlich mit einem äußeren Magnetfeld ein kleines magnetisches Teilchen, und wir reden von Teilchen, die wirklich klein sind im Nanometerbereich, also zwischen, sagen wir mal, 2 und 10 Nanometern, diese Teilchen gezielt an irgendwelche Ecken des Körpers zu bringen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die man hat. Das erste wäre das einfachere. Man bringt einfach die Teilchen dahin, wo sie hin sollen, zum Beispiel an eine Krebszelle, an einen Krebsherd, und kann jetzt durch ein äußeres Magnetfeld, das man hin und her taktet, diese Teilchen auch entsprechend immer ummagnetisieren, also die Magnetisierung ändern, und dadurch wird jedes Mal Wärme frei. Und diese Wärme führt natürlich dann zu einer sehr lokalen Aufheizung, und auf die Art und Weise können dann, sag mal, defekte Zellen einfach durch Hitze, durch Aufheizen zerstört werden. Das ist eine Anwendung. Und das andere ist, dass man diese Magnete benutzt, um wirklich auch Wirkstoffe konkret an diese Zellen heranzubringen. Auch wieder mit äußeren Magnetfeldern, dass man die Teilchen entsprechend dahin führt.
Wie weit ist die Forschung da schon?
Ich denke mal, es steht noch relativ am Anfang. Es gibt einzelne Versuche, also es gibt auch, sagen wir mal, klinische Studien schon, die natürlich noch nicht so weit sind, dass diese Dinge jetzt tatsächlich in die tägliche Anwendung kommen. Aber ich denke, es wird vielleicht 5 Jahre dauern, 5 bis 10 Jahre, bis so etwas auch wirklich dann angewendet wird. Aber da bewege ich mich auf unsicherem Terrain. Ich bin, wie gesagt, Physiker und kein Arzt. Und ich denke aber, dass das durchaus eine Zukunft hat.
Vielen herzlichen Dank für diese Information. Das war der Festkörperphysiker Professor Hilbert von Löhneisen. Er hat uns einen Überblick über das weite Feld gegeben, in dem sich Magnetismus und Medizin begegnen.